Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir machen das mal so. Ich gebe Ihnen das hier mal durch. Da können Sie jeweils zu zweit oder zu dritt eine Packung davon nehmen. Das brauchen wir dann genau. Geben Sie es dann einfach rüber und dann einmal durch. Okay, das Ziel jetzt des Ganzen soll sein, Ihnen einfach ein paar Ideen mit auf die Hand zu geben und auf der anderen Seite Ihnen auch ein bisschen Mut zu machen, wie kann das Ganze funktionieren. Wenn wir jetzt heute irgendwo reingehen, wenn die Kinder irgendwo Versuche sind, dann ist das im Fernsehen, in Büchern und dann sind es Versuche, die meistens funktionieren. Das heißt, wenn ich heute jetzt als Lehrer irgendwo hingehe, dann ist es so, zum einen, ich muss wissen, ein Versuch funktioniert nicht immer. Zum anderen, ich darf mich auch wundern, wenn es ein unerwartetes Ergebnis gibt. Und zum anderen, die Schüler sollen auch wissen, dass praktisches Experimentieren nicht immer perfekte Arbeit ist, sondern es kann auch mal daneben gehen. Sie müssen, um das gerade wenn Sie im Grundschulbereich tätig sind, Sie müssen nicht unbedingt ein naturwissenschaftliches Fach studiert haben, aber es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie sich einlesen können. Und Sie haben teilweise, also kommt immer darauf an, wo Sie herkommen, an den Universitäten auch Experimentierworkshops, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Ich habe Ihnen jetzt mal so einen kleinen Fisch mit rumgegeben. Das ist mal die erste Stufe zum Thema Experimentieren. Ich muss ja den Kindern irgendwo mit auf den Weg geben, wie arbeitet der Naturwissenschaftler. Wobei wir uns da eher an den klassischen Naturwissenschaftlern orientieren, die irgendwas beobachten und aus dieser Beobachtung das Ganze entwickeln. Jetzt würde ich Sie mal bitten, Sie haben hier diese kleine Packung. Wenn Sie da mal schauen, da ist so ein kleiner Fisch drin. Diesen Fisch legen Sie sich einfach mal auf die flache Hand und gucken mal, was dann passiert. Schauen Sie mal, schauen Sie auch mal bei Ihren Nachbarn, was passiert. So, und jetzt überlegen Sie sich mal, womit das zusammenhängt. Ich hoffe, Sie haben die Anleitung noch nicht gelesen. Geben Sie mir mal ein paar Ideen, was könnte es sein? Zwei verschiedene Materialien. Eine Möglichkeit, noch ein paar andere Ideen, ja? Die Wärme, noch weitere Ideen? Feuchtigkeit, okay, das sind jetzt mal ein paar Ideen. Das heißt, wir haben hier den ersten Schritt des naturwissenschaftlichen Prozesses. Wir haben eine Beobachtung gemacht und aus dieser Beobachtung haben wir eine Idee entwickelt. Wie machen wir jetzt weiter? Der Naturwissenschaftler, der überlegt sich jetzt, ich habe eine Hypothese zu dem ganzen Thema, nun muss ich meine Experimente planen. Wie kann ich das eine belegen, beziehungsweise das andere widerlegen? Das heißt, jetzt kommt eine Planungsphase. Das heißt, wenn es zum Beispiel Wärme ist, was kann ich dann machen? Genau, dann lege ich es auf die Heizung. Wenn es Feuchtigkeit ist, gehe ich mal über ein feuchtes Tuch, schaue, was passiert und so kann ich das Ende machen. Während ich jetzt diese Versuche geplant habe, komme ich als nächstes zur Durchführung. Ja, und da muss ich dann genau beobachten, was passiert. Und am Ende kann ich dann sagen, okay, meine Hypothese ist bewiesen oder meine Hypothese ist widerlegt. Und wenn sie widerlegt ist, dann muss ich mir überlegen, was kann es noch sein und muss eben weiter planen. Und das ist dieser Prozess, in den ich die Kinder auch reinbringen will, wenn ich praktisch mit ihnen experimentiere. Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass ich sage, okay, Sie bekommen von mir die Methodik mit auf den Weg, wie Sie es machen, aber ich muss Ihnen Zeit geben, dass Sie das Ganze durchführen können und eventuell auch Zeit für Wiederholungen. Das ist mal so ein schönes Experiment, wie ich einsteige. Jetzt mache ich es mal so, jetzt habe ich eine Reihe von anderen Experimenten, die ich Ihnen einfach so ein bisschen präsentiere, die zu unterschiedlichen Themen sind, einfach mal quer durchs Potpourri. wenn ich einsteige in den naturwissenschaftlichen Unterricht, dann ist ja auch ein großes Thema das Thema Stoffe. Woraus bestehen Dinge? Da kann ich, das habe ich jetzt leider nicht dabei, aber was dafür ideal geeignet ist, ist eine Packung Haribo Colorado oder ein vergleichbares Produkt von der Konkurrenz. Da kann ich nämlich mit den Kindern arbeiten. Jeder kriegt so einen Haufen Gummibärchen und dann müssen sie sich überlegen, wie kann ich diese Gummibärchen unterscheiden. Da habe ich verschiedene Punkte, da habe ich schon mal die Form, da habe ich die Farbe, da habe ich aber dann auch die Festigkeit, ist es hart, ist es weich, ist die Oberfläche rau, ist die Oberfläche glatt, dann habe ich natürlich noch Geruch, Geschmack und diese ganzen Punkte und dann lassen Sie sie einfach in verschiedene Haufen sortieren, um zu sehen, was jeweils in die unterschiedlichen Reihen kommt. Und dann habe ich schon meinen ersten Schritt als Einstieg, wie bewerte ich jetzt Sachen, wie beobachte ich gut. Das als erstes. Wo es jetzt schwieriger wird, als nächste Stufe, was ich machen kann, wo habe ich es? Das ist das hier. Ahoi-Brause, kennen wir alle. Wenn ich jetzt die ausschütte, und ich frage die Kinder, woraus besteht denn das? Ja, dann geht's los. Weißt du, woraus Brause besteht? Nee, aber du hast schon mal Brause gegessen, oder? Hat es gut geschmeckt? Ja, schon. Okay, da müssen wir ihnen eine klare Anleitung geben, weil Brause besteht aus 3 Komponenten. Weiß das von Ihnen zufällig jemand? Zucker? Zucker ist gut, ist die erste Komponente. Aus was noch? Bitte? Genau, Natriumcarbonat, Natron in dem Fall. Und das dritte, Weinsäure. So, wenn Sie die 3 Stoffe, die kriegen Sie in jedem Drogeriemarkt, wenn Sie die 3 Stoffe kaufen, dann stellen Sie den Kindern 7 Becher zur Verfügung. Und in diese Becher kommen jeweils die Stoffe erstmal einzeln, dann immer 2 zusammengemischt. Und in den letzten kommt dann das dritte zusammen. Ja, und dann wird es mit Wasser aufgefüllt und dann schaue ich, was passiert. Dann werden Sie sehen, beim ganzen Teil passiert nichts. Beim letzten merke ich auf einmal, es sprudelt. Dann kann ich natürlich noch vergleichen, wie schmeckt es. Natron schmeckt grausam, wenn ich es trinke, ist aber völlig ungefährlich. Aber dann kann man also sehen, okay, so kann ich analysieren, wie ein Stoff aufgebaut ist. Ich habe jetzt noch eine kleine Bemerkung zwischendrin. Ich habe dazu ein Skript vorbereitet, das jetzt leider bei mir im Hotel liegt. Wer das haben möchte, ich gebe Ihnen mal eine Liste rum, geben Sie mir einfach Ihre E-Mail, das schicke ich so im Laufe der nächsten Woche durch. Okay, das mal so kleine Experimente zum Thema Stoffe. Dann, was haben wir noch? Zusammensetzung von Stoffen. Diese 3 Dosen hier. Kennen wir alle, Cola, Cola Light, Cola Zero. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied? Ich habe da mal als These in den Raum gestellt, ist Cola Light wirklich leichter als Cola? Dann also der eine Schüler hat gesagt, ich glaube, Sie haben das überhaupt nicht verstanden. Was haben wir dann gemacht? Dann habe ich einen Wassertank aufgebaut und habe gesagt, okay, jetzt stellt ihn mal rein. Jetzt ist Folgendes passiert, Cola sinkt. Cola Light geht ungefähr bis zur Oberfläche, ist ganz leicht unter der Oberfläche und Cola Zero schaut ein kleines Stück raus. So, und dann haben wir untersucht, womit hängt das zusammen. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, aber es ist ein schönes Experiment, dass die Kinder das mal sehen. Und ein Experiment zum Thema Dichte oder wie fest ist ein Stoff, wie schwer ist ein Stoff. Cola, wissen wir, ist natürlich Zucker drin. Zucker ist gelöst, aber wenn irgendwas in Zucker löst, ist es schwerer. Hier sind Zuckerersatzstoffe drin, die sind wesentlich leichter gelöst. Deshalb, wenn Sie es auf die Waage stellen, werden Sie sehen, dass die alle ein unterschiedliches Gewicht haben. Die leeren Dosen sind gleich, aber der Inhalt wiegt unterschiedlich viel. So, was habe ich dann noch hier? Ich gehe jetzt einfach mal quer durch zum Thema Strom. Wie kann ich den Kindern erklären, wie ein Stromkreis funktioniert? Da brauche ich jetzt mal Hilfe. Kommt ihr 4-mal vor, bitte, zu mir? Kommst du auch mit, bitte? Fasst euch mal alle, bildet mal ohne mich einen Kreis, fasst euch an den Händen. Ich komme von der anderen Seite, dass ihr sehen. Ich hoffe, jetzt gibt es keinen Rückstoß. Genau. Dann gibt es so einen Teil, das ist ein sogenannter Stromkreisball. Jetzt scheint gerade die Sonne rein. Jetzt hoffe ich, dass man das sieht. Jetzt fasst ihr mal, da sind zwei Metallkontakte dran. Jeder mit einem Finger an den Kontakt. Und ihr macht mal auf zwischen euch. Lasst mal kurz los. Und ihr fasst jeweils an das Metallteil dran. Nee, mit hier aufmachen. Ihr haltet euch fest. Und ihr fasst hier mal dran. Nee, hier loslassen. Und an das Metallteil dran fassen. So. Genau, halten mal fest. So, und jetzt schließt man den Kreis wieder. Sehen Sie es jetzt? Jetzt leuchtet es hier und es gibt auch einen Ton. Bin mal kurz leise. Okay, und jetzt macht mal wieder auf. Nee, nur ihr beide aufmachen. Genau, und jetzt fasst du ihr mal an die Nase, bitte. Genau. Also, wir haben hier, ich danke euch, ihr dürft euch wieder setzen. Sie haben jetzt gesehen, es ist ein Kreis. Wenn der Kreis geschlossen ist, kann der Strom fließen. Wenn man eine Stelle als Schalter aufmacht, dann ist der Stromkreis geöffnet. Das heißt, wir haben hier die Glühbirne, hinten den Schalter. Hier sind natürlich auch Batterien drin als Stromquelle. Ich gebe Ihnen das mal durch. Das dürfen Sie einfach mal ausprobieren und einfach mal gucken. Es muss immer der Kreis geschlossen sein. Genau, dann funktioniert es. Das ist ein ganz witziges Experiment. Dann komme ich mal zum Thema Wasser und Luft. Die erste Erkenntnis, die wir eigentlich Kindern mit auf den Weg geben, ist das Thema Luft ist nichts nicht, ist nicht nichts, so jetzt habe ich es, war schon ein langer Tag, sondern Luft braucht auch Raum. Da gibt es dieses Experiment. Kennt das jemand von Ihnen schon? Okay, Kinder, Erwachsene auch? Okay, das sind zwei Flaschen, die sind miteinander verbunden und in diesem Verbindungsstück ist ein relativ großes Loch drin. Ja, warum geht jetzt das Wasser nicht runter? Weil es unten nicht leer ist, sondern unten ist Luft drin. Erst wenn die Luft hochkommt, kann das Wasser runter. Da müssen die Kinder als erstes drauf kommen. Zweiter Teil der Aufgabe, wie kriege ich es am schnellsten runter? Wie mach's? Drehen. Steh mal auf, mach's mal vor. Genau, ein bisschen schneller. Genau. Und jetzt sehen Sie, im oberen Teil entsteht ein Wirbelsturm. Der erfahrene Barkeeper weiß, dass ich so am schnellsten die Flasche leer, aber das ist nicht allgemeines Kinderwissen. Das heißt, in der Mitte geht die Luft hoch, an der Seite geht das Wasser runter. Kannst auch einfach mal durchgeben. Oder ich kann später auch mal hinten hinstellen, können Sie es ein bisschen ausprobieren. Okay, erstes Experiment. Zweites Experiment, das ist der Taucher. Da oben, ich weiß nicht, ob Sie es von hinten sehen, da oben ist eine Pipette drin, die unten Gewicht drin hat und in der Pipette ist ein bisschen Luft drin. Was ich hier zeigen kann, ist auf der einen Seite, dass Luft sich zusammendrücken lässt, auf der anderen Seite Wasser nicht. In dem Moment, wo ich die Flasche zusammendrücke, wenn ich genau beobachte, sehe ich, dass das Wasser in dem Taucher auch zusammengedrückt wird, weil der innen zu ist, der Auftrieb wird geringer, der Taucher geht runter. In dem Moment, wo ich loslasse, dehnt sich's wieder auf, der Taucher geht hoch. Man kennt es als den klassischen Glasteufel, der tanzt dann auch noch. Da sieht man es aber nicht so schön wie mit der Pipette. Und dann habe ich noch ein drittes Experiment zum Thema Wasser und Luft. Das ist ein bisschen anders. Da sind zwei Öffnungen drin und zwei Strohhalme. Was passiert denn da oben? Siehst du das?
Er spritzt so hoch.
Das spritzt so hoch, genau. Das ist ein Springbrunnen. Man nennt es einen Heronsbrunnen. Ich gebe das auch mal durch. Das ist zum Beispiel das klassische Prinzip, wie sie früher Springbrunnen gebaut haben. Heron von Alexandria hat es als erster dokumentiert. Sie haben die beiden Flaschen mit den Röhren. Durch die eine Röhre geht das Wasser runter, durch die andere geht die Luft hoch. Und der Trick sind kleine Bohrungen über dem Verbindungsstück. Das heißt, die Luft, die hochgeht, saugt Wasser ein, nimmt es mit und wirft es oben als Springbrunnen aus. Die haben natürlich in Rom und Alexandria keine Flasche umgedreht, sondern das war ein bisschen komplizierter. Aber vom Prinzip her hat es genau so funktioniert. So, was machen wir jetzt? Wir hatten jetzt Wasser und Luft, jetzt machen wir mal Luft alleine. So, ich habe hier einen sogenannten Windsack. Ist er schon durch? Danke sehr. So. Jetzt muss ich nur kurz auf die Uhr schauen. So, das ist ein Windsack. Der hat ein Volumen von 38 Litern und den blase ich ihn mit einem Atemzug auf, indem ich auch ein kleines Prinzip mit anwende. Ich lege jetzt mal das Mikrofon weg weil ich brauche da meine ganze Kraft.
Und versuche jetzt mal kurz ohne zu reden, als wenn ich jetzt einmal tief aus der Lunge reinblas, dann kriege ich 5-10% gefüllt. Wenn ich jetzt aber entweder ein Wetterphänomen oder ein physikalisches Phänomen dazu verwende, kannst du mal was ich jetzt mache, ich gehe nicht ganz ran, sondern blase mit einem Abstand, was soll ich gespannt, mit einem Abstand von 10 cm rein. Was ist jetzt passiert? Vielen Dank.
So. Wenn man nicht so viel redet dabei, dann geht es auch voller. Aber Sie sehen es vom Effekt her, es ist deutlich mehr. Ich habe also am Eingang, ich bin nicht ganz hingegangen, ich habe nach Wetterphänomenen ein Tiefdruckgebiet erzeugt. Tiefdruckgebiet ist ein atmosphärischer Unterdruck, der sich dadurch kennzeichnet, dass von überall her die Winde hinkommen. Oder ich habe den Bernoulli-Effekt genutzt. Sie kennen das, wenn Sie noch einen klassischen Duschvorhang haben und Sie duschen, ne? Und das Wasser strömt entlang, dann wird die Luft weggedrückt und der Vorhang will mit Ihnen kuscheln. Oder wenn auf der Autobahn jemand an Ihnen sehr schnell vorbeifährt, dann wackelt das Auto manchmal ein bisschen. Gleicher Effekt, die Luft wird weggezogen und das Auto wird angezogen. So. Okay, dann habe ich noch eine kleine Exkursion, was jetzt weniger ein Experiment ist als ein Projekt, da gehe ich aber nur kurz drauf ein, da habe ich heute früh schon einen Vortrag gehalten, das ist das Thema Insektenzuchtprojekte im Klassenzimmer. Total spannende Geschichte, weil die Kinder da etwas erleben und sehen, was sie in der Natur nicht mehr kennen oder was sie nur sehr selten sehen. Sie können also entweder Raupen sammeln, sie können die auch kaufen und können da innerhalb von 3-4 Wochen verfolgen, wie sich aus den kleinen Raupen echte Schmetterlinge entwickeln. Und diese Schmetterlinge dann auch schlüpfen. Und am Ende lassen sie es einfach frei. Das Gleiche geht auch mit Marienkäfern und teilweise auch mit anderen Insekten. Ist ein total dankbares Projekt, weil man eben wahnsinnig viel sieht und etwas erlebt, was man sonst nicht kennt. So, das mal soweit. Dann zum Thema Luft noch ein Experiment. Das hier sieht aus wie ein großer Müllsack. Könnt ihr mir noch mal kurz helfen? Packt mal jeder ein Ende an hier und steht mal auf und spannt es mal. Genau, einfach ein bisschen aufhalten auch. Das ist ein sogenannter Solarzeppelin. Der Solarzeppelin, der ist 3 Meter lang und hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern. Dem binden Sie am einen Ende zu, dann blasen Sie ein bisschen Luft rein. Also wenn Sie 2-3 Schritte gehen mit ihm, wenn das eine Ende zu ist, dann geht Luft rein und dann binden Sie das andere Ende zu. Dann wird das Ganze in die Sonne gelegt und dann warte ich. Und innerhalb von 5-10 Minuten bläst er sich auf, weil der schwarz ist, das ist ein sehr leichter Stoff, da scheint von außen die Sonne drauf und die Luft innen dehnt sich aus, sie wird leichter als die Umgebung und dann steigt das. Vielen Dank, dürft ihr einfach wieder hinlegen. Das war vor ungefähr 20 Jahren in der Zeitschrift Ypsilon Experiment. Das war der Tag, an dem es Schwierigkeiten im Luftverkehr in Deutschland gab. Man muss diesen Ballon nämlich anhängen. Der steigt tausende von Metern hoch und als diese Zeitschrift erschien, sind Massen von diesen Ballonen abgehauen und die waren natürlich überall im Luftraum. Das gab ziemlich Ärger, aber es war ein sehr spannender Effekt. So, jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen. Wir haben noch 7 Minuten. Ne? Jetzt zeige ich Ihnen noch eins mal zum Thema Energiespeicherung oder Energieerhaltung. Beziehungsweise da machen wir mal 2 Stück. So. Also 2 Sachen zum Thema Energieerhaltung. Da gab es so kleine Geräte. Das sind sogenannte Taschenräume. Teilweise in anderen industriellen Bereichen. Ich nehme diese Rakete in die Hand. Satz sie auf die Startrampe, schießt die Finger der Hand darum. Performance-Energie. Wenn ich das Ganze loslasse, wird das in Bewegung und Lage umgewandelt. So. Ein einfacher Effekt, aber schön erklärt. Was man mehr in der Richtung kennt, ist die Popscheibe. Die Popscheibe ist so eine Halbscheibe aus Gummi.
wenig durch. Jetzt ist es gespannt. Energie ist ich lasse fallen, dann geht es hoch. Oder ist ein Schatten drunter. Schauen wir, ob es hier besser geht. Genau. So. Jetzt kann ich aber folgendes Experiment noch machen. Das heißt, die ist relativ schwer. Ich habe hier die Energie gespeichert. Das ist ein sehr leichter Tischtennisball. Was passiert jetzt, wenn ich den hier reinpacke und auf einer geringen Höhe fallen lasse? Genau. Sie merken, die Energie, die hier gespeichert ist, ist relativ schwer. Und auf den leichten Ball übertragen habe ich da gleich die 5 bis die 5-fache Höhe ungefähr von dem ursprünglichen Teil.
So. Dann habe ich noch ein kurzes Experiment zum Thema Materialeigenschaften. Und zwar, das gebe ich Ihnen jetzt auch nochmal durch. Vielleicht geht es nicht mehr ganz. Aber vorher zeige ich es Ihnen. Das ist eine sogenannte Hüpfdiete. Gibt es jetzt teilweise.
Das ist ein Stoff, den kann ich ganz normal kneten. Wenn ich diesen Stoff jetzt als Ballform Aufdatzler springt als Flug zurück. Wenn ich ihn in die Hand habe und einfach zusammenbringe, dass ich ganz leicht zusammenbringe. Wenn ich ihn liegen lasse,
dann zerfließt er. Wenn ich mit dem Hammer draufhau, dann zersplittert er. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Hier dürfen Sie einfach mal durchgeben. Das ist eine Flüssigkeit, die sich anfühlt wie ein Feststoff. Im Fachjargon nennt man das eine nicht-newtonsche Flüssigkeit. Und das kennen die Kinder auch von ihrem Erfahrungsfeld. Das ist eine isotrope Flüssigkeit. Eine anisotrope Flüssigkeit wird jeden Tag verwendet zu Hause. Die Zahnpasta. Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, dass wenn Sie die Tube drücken, geht die Zahnpasta raus, aber auf Ihrer Zahnbürste bleibt sie liegen? Entschuldigung. Das ist genau das Gegenstück. Wenn ich da Kraft aufwirken lasse, wird sie hart. Wenn ich es liegen lasse, wird sie weich. Zahnpasta, wenn ich Kraft aufwirken lasse, wird sie weich. Und wenn ich es liegen lasse, wird sie hart. Eine ganz interessante Sache. Das ist ursprünglich mal entstanden, als die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg einen Ersatz für Naturkautschuk gesucht haben. Das wird manchmal auch Silikonkautschuk genannt. Das ist zwar eigentlich Thema verfehlt vom Ergebnis her, aber es ist zumindest ein Ergebnis dieser Forschungen. So, jetzt sind wir schon fast durch. Jetzt noch 2, 3 Worte zum Schluss. Wenn Sie Spaß an sowas haben, wenn Sie das gerne mal mit Ihren Kindern, mit Ihrer Klasse, mit Ihrer Kindergartengruppe machen wollen, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, schaffen Sie sich ein gutes Experimentierbuch an. Ich habe hier einfach mal 2 ausgelegt. Das sind nur Beispiele, also es gibt hunderte dieser Bücher. Probieren Sie selber ein bisschen aus. Da kann man schon unheimlich viel lernen, wenn man selber ein bisschen was bastelt, ein bisschen Spaß dran hat. Und dann fangen Sie an, mit den Kindern zu arbeiten. Sie werden sehen, dass Sie vom Lerneffekt her wesentlich mehr haben, wie wenn Sie nur mit Arbeitsblättern arbeiten oder es nur aus den Medien kennen, weil dieses Erlebnis verankert emotional das Ganze bei Ihnen. Und selbst wenn Sie es noch nicht verstehen, es kommt irgendwann, kommt der Bereich, wo ich dann Physik habe, wo ich Chemie habe, wo es dann weitergeht. Was Sie im Kindergarten gemacht haben, kommt die nächste Stufe in der Grundschule. Da wird ein bisschen mehr dazu erklärt. Dann 5, 6, 7 im Navi kommt nochmal die nächste Stufe. Und in der Physik oder in der Chemie hat man dann vielleicht die Erklärung, wie es wirklich auf atomarer oder auf stofflicher Ebene funktioniert. Und das ist einfach eine Grundlage, die man hier schon legt. Und auf die Weise bringe ich den Kindern einfach das Ganze bei. Wenn Sie das Ganze starten, würde ich Ihnen auch empfehlen, machen Sie es, wie wir es vorhin mit dem Fisch am Anfang gemacht haben. Machen Sie zuerst das Experiment. Dann ist schon mal ein Erlebnis da, was sich im Kopf verankert. Und dann, während ich das erkläre, während wir das erforschen, wird das Ganze auch nachbearbeitet. Und es bleibt haften, es bleibt hängen. Und die Kinder werden das auch ein Leben lang behalten. So, und dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten da. Ich ziehe dann hier auf die Seite um für Fragen. Alternativ, ich bin da vorne am Stand der Firma Hagemann, B204. Können Sie auch noch ein bisschen zum Spielen kommen. Wenn Sie Interesse haben, ich habe hier eine Reihe von Flyern. Sind auch schöne Experimente drin. Ein Teil habe ich gezeigt, ein Teil können Sie auch einfach so kaufen. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Danke sehr.
ein ja, klappt.
Deins auch, oder? Ja.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu unserem kleinen Informationsveranstaltung zum Thema Lehrerin, ein Traumberuf für mich. Ich möchte uns zuerst etwas vorstellen. Mein Name ist Cornelia Gellner, ich bin Personalreferentin im Kultusministerium und ich habe mir noch zwei junge Damen mitgebracht. Das ist einmal die Lisa Marie Dehn. Sie absolviert gerade das FSJ Pädagogik und das ist die Lisa Marie Auerswald. Sie studiert bereits Lehramt an Oberschulen, Lehramt Mittelschule, aber wird später an einer Oberschule arbeiten und sie ist bei uns Sachsen-Stipendiatin und da werde ich Sie dann noch etwas fragen, die beiden. Zuerst möchte ich mit Ihnen einen Blick in die Glaskugel werfen. Wenn man sich für einen Beruf entscheidet, macht es ja Sinn, einfach mal zu schauen, ja, wie wird sich die Arbeitswelt, wie wird sich unser Leben in den nächsten 30 Jahren verändern. Und alle Älteren, die hier auch sitzen, die werden wissen, wenn wir 30 Jahre zurückschauen, da sah das Leben ganz schön anders aus. Da gab es weder Handys, und es gab auch vieles andere nicht. Und wenn wir nach vorn schauen und schauen, welche Techniken werden unser Leben bestimmen, wie wird die Welt in den nächsten 30 Jahren aussehen und was bedeutet das für uns, für unsere Arbeit, dann denke ich an Automatisierung, denke ich an künstliche.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.